Nächstes Wochenende könnt ihr im Theatersaal im Alten Schlachthaus das Theaterstück Parhelios Cassandra von Johann Groß sehen. Mit dem Titel an sich konnte ich erstmal wenig anfangen, aber um genau solche Fragen zu klären, ist jetzt Johann Groß bei mir hier im Studio. Denn wer könnte meine Fragen auch besser beantworten als der Autor selbst? Hallo!
Hi!
Ich habe schon selber rausgefunden, dass Cassandra eine Figur im Theaterstück ist. Was genau für eine Rolle spielt die da?
Also erstmal danke für die Einladung, freut mich sehr, hier sein zu können als treuer Hörer vom Störfunk. Die Cassandra ist ja eine Figur aus der griechischen Mythologie und wurde mit wenigen Sätzen da erwähnt. Sie hat den Untergang von Troja 10 Jahre vor dem Untergang schon vorhergesehen, aber ihr wurde nicht geglaubt. So ging Troja dann in Flammen unter. Und diese Konstellation war offensichtlich so imponierend für alle nachfolgenden Generationen, dass Cassandra heute immer noch ein Begriff ist, obwohl sie in der griechischen Mythologie eigentlich nur eine ganz bescheidene Rolle spielt. Cassandra ist also die, die die Wahrheit spricht und der man nicht glaubt. In dem Stück selber taucht sie immer wieder auf. Das ist ein Stück aus 3 Szenen, Spielszenen mit sogenannten Solis dazwischen. Das ist in der Regel dann, wenn Cassandra auftaucht und ihre eigene Situation nach 3000, 4000 Jahren Existenz sozusagen reflektiert und da aufs Publikum reagiert.
Soli ist dann ähnlich wie in der Musik, dass es praktisch nur dann in dem Fall Cassandra alleine auf der Bühne ist? Oder was also meinst du mit Solis?
Bei 3 von den 4 Solis ist sie alleine auf der Bühne, allerdings spielt ganz nach dem griechischen Theater da auch ein Chor eine Rolle. Es sind also noch andere Persönlichkeiten da, die dann chorisch sprechen und zum Teil kommentieren oder zum Teil auch verstärken, was Cassandra dann selber sagt.
Ich bleibe erstmal noch beim Titel der Cassandra, hätten wir geklärt. Was heißt Parhelios?
Das ist eigentlich ein meteorologisches Phänomen. Parhelios bedeutet par, para, neben und Helios Sonne, Nebensonne. Das ist ein Phänomen, das immer wieder mal auftaucht und das sozusagen neben dem Hauptgestirn Sonne Spiegelungen rechts, links oder über der Sonne erzeugt, die aber lange nicht diese Strahlkraft und diese Helligkeit haben. Und das ist so ein Stück weit auch die Idee, diesen Begriff mit Cassandra, also Parhelios mit Cassandra zu kommentieren, weil die gesprochene Wahrheit oft nicht so grell, nicht so schrill, nicht so zwingend daherkommt. Man braucht also sozusagen eine gewisse Konzentration oder eine persönliche Einstellung oder sowas wie Kriterien, wie man eigentlich Phänomene, die um einen rum passieren, wie man die beurteilt. Und da war eben die Idee der Nebensonne. Deshalb ist auch in unserem Flyer steht drin, also eine Nebensonne, luzide und heilsam, die der anderen ausdauernd folgt und sie nicht alleine protzen lässt am Himmel.
Okay, ganz schön schweres Zeugs.
Ja, es ist, also im Flyer ist es natürlich der Versuch, die Leute erstmal ein bisschen zum Nachdenken zu bringen oder zu interessieren oder so. Also das Stück selber ist sehr gut verständlich, auch die Szenen selber. Es ist eine Szene aus der Vergangenheit, also Troja, eine Szene, die in der Gegenwart spielt und eine Szene, die in der Zukunft spielt.
Ja genau, das war nämlich, das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Eben genau auf die 3 Szenen, haben die dann eine handlungsübergreifende Rolle oder sind die für sich selbst abgeschlossen?
Die sind für sich selbst abgeschlossen, ja.
Und genau. Cassandra ist dann die einzige Konstante, die dann durch das Theaterstück führt, wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe.
Genau, Cassandra ist die Konstante und aber auch das Bindeglied. Also sie spielt auch aber eine stille Rolle in den einzelnen Szenen, weil wir präsentieren dem Publikum keine Wahrheiten, sondern wir stellen halt aus unserer Sicht bestimmte Situationen dar und lassen die Cassandra dabei mehr oder weniger häufig, mehr oder weniger deutlich auftauchen, um immer wieder daran zu erinnern, dass es zur Bewertung von Situationen eigentlich valide Kriterien braucht, also Kriterien, die man selber in sich trägt und die man ranhält an das, was man so sieht und was man so hört.
Du hast vorher schon gesagt, das Theaterstück kann man grob ins griechische Theater einordnen. Was genau heißt das?
Falls ich das gesagt habe, so direkt habe ich es nicht gemeint, sind nur Elemente drin.
Ah, also okay.
Dieses chorische Sprechen ist der Klassiker im griechischen Theater und die Cassandra kommt natürlich aus der griechischen Mythologie, aber es ist durchaus in der Art, wie wir arbeiten, dann ein modernes Theater.
Okay, dann habe ich das vorher wahrscheinlich falsch verstanden. Das heißt generell, modernes Theater, vielleicht nochmal zur Erklärung, was macht das aus?
Also im Wesentlichen doch das, dass wir mit ganz aktuellen Themen arbeiten. Also es geht uns zum Beispiel um eine Bewertung von künstlicher Intelligenz, das auf die Zukunftsszene bezogen, oder auf diese, sagen wir mal, Vielstimmigkeit der heutigen Zeit. Also du findest im Moment eigentlich für jede noch so wirre Ansicht starke Argumente, großes Publikum, ja, wie komme ich eigentlich zu einer Überzeugung, zu irgendwas? Ja? Also am krassesten ist vielleicht in Bezug auf den Klimawandel, wo es immer noch eine große Gruppe von Menschen gibt, die mit aller Akribie versuchen nachzuweisen, dass es sowas nicht gibt. Und wenn du dich da rein versenkst, kann es sein, du bist eine Stunde später der Meinung, okay, vielleicht haben sie doch recht oder sowas. Also in dieser Vielstimmigkeit einen Standpunkt zu finden, das ist sozusagen Anlass für diese Gegenwartsszene. Und gerade zum Abschluss noch die erste Szene, die eben in der Vergangenheit spielt. Da geht es um einen Kriegstreiber, jemand, der also den König von Troja überzeugt, dass es besser ist, zu kämpfen, als im friedlichen Sinne zu handeln und zu verhandeln.
Hat das dann einen historischen Hintergrund oder, also gerade jetzt das mit dem Kriegstreiber?
Interessanterweise hat sich in den 3000 Jahren, nenne ich jetzt mal einfach so diese Zahl, in dem Mechanismus, wie Menschen erstens mal zum Bedürfnis vom Krieg und dann auch zur Überzeugung, dass Krieg notwendig ist, kommen, hat sich nicht so viel geändert. Die Sprache mag ein bisschen archaisch sein, aber die Inhalte sind denen wir heute auch ausgesetzt sind. Also im Sinne von, dass ganz viele Leute sagen jetzt, der Krieg dort ist zwingend in der Ukraine, den kann man nicht beenden, da muss man mehr Waffen reintun, mehr Munition reinliefern oder sowas. Also auch eins von diesen, nochmal auf Parhelios bezogen, von diesen scheinbar zwingenden, scharfen Argumenten.
Du hast vorher schon gesagt, es geht auch um künstliche Intelligenz. Wann genau hast du das Stück denn geschrieben? Weil jetzt vor, ich glaube, Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres, ist ja gerade ChatGPT explodiert. Das war ja wahrscheinlich schon lange, nachdem du das Stück fertig hattest, oder?
Ja, das ist richtig. Also das Stück steht jetzt so in der groben Form seit etwa 2 Jahren, aber Anlass, die Zukunft sozusagen in dieses Stück mit reinzunehmen, war ein Beitrag von dem Professor Dr. Jürgen Wertheimer, der lief damals in S2, wo er in einer literarischen Art eine Situation beschreibt, wo die sich selbst erneuernde und selbstherstellende künstliche Intelligenz feststellt, dass die Menschen eigentlich also völlig unzulänglich sind, chaotisch, emotional, verschwenderisch und so weiter. Und dann zu dem Schluss kommen, dass es eigentlich am besten wäre, wenn es die Menschen nicht gäbe. Und dieser Gedanke, der hat mich damals so angefeuert, dass ich mich angefangen habe, ein bisschen mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Und da ist sozusagen the secret word ist Selbstoptimierung. Also, dass man Systeme schafft, die bis hin in die Eigenproduktion hinein dann in der Lage sein sollen, sich weiterzuentwickeln und weiterzuentwickeln. Und das sind natürlich rationale Systeme, die sich da entwickeln. Und da wird der Mensch zwangsläufig irgendwann mal als Störfaktor auftauchen. So war die Grundidee. Und damit, und solche warnende Stimme gibt es heutzutage. Und somit war plötzlich wieder die Cassandra auf dem Feld, auch in ihrem Zukunftsthema.
Das heißt, in deinem künstlichen in deinem Fokus auf künstliche Intelligenz geht es eher um so die Vision von einer künstlichen Intelligenz, die tatsächlich auch intelligent ist und praktisch den Menschen droht zu ersetzen und jetzt nicht in Richtung ChatGPT oder irgendwelche Bildgeneratoren, das, was jetzt gerade so populär ist.
Ja, in dieser dritten Szene taucht auch ein Roboter auf, den wir Bot nennen. Und was in diesen 2 Jahren, als ich diese Grundidee hatte, bis zum heutigen Tag passiert ist, ist phänomenal in Bezug auf körperliche Bewegung, Treppensteigen, hinfallen, wieder aufstehen und sowas. Also man wird mit diesem Phänomen der künstlichen Intelligenz gleichzeitig auch diese Idee vom Cyborg, vom humanoiden Roboter oder sowas weiterverfolgen mit aller Macht. Das heißt, irgendwann fusionieren die beiden und dann ist es eine stehende Persönlichkeit, die sich ständig systematisch selber optimiert. Und damit hat man eine Situation, die einem auch mal einen Schauer und Rücken runterjagen kann, finde ich.
Auf jeden Fall. In der Beschreibung vom Stück online habe ich noch gelesen, der insgesamt beginnt das Stück mit einem Text aus Ovids Metamorphosen. Kannst du sagen, was das genau ist? Weil das hat mir gar nichts gesagt.
Okay. Ovid, ein lateinischer Schriftsteller, der die griechische Mythologie sozusagen in einem Buch, nämlich in diesem Buch der Metamorphosen, nochmal durchdekliniert hat in einer ganz eigenartigen oder ihm eigenen Art und Weise, also die ganze griechische Mythologie sozusagen in diesem einen Buch zusammengefasst hat. Und der Ovid ist sowas wie ein Klassiker, wenn man über die griechische Mythologie lesen will, ohne jetzt, sagen wir mal, nochmal 1000 Jahre früher in diese archaischen Texte reinzugehen. Also der ist viel besser sozusagen verständlich und für uns konsumierbar, obwohl er auch schon, naja, jetzt 2000 Jahre eben alt ist.
Ja, dazu habe ich dann wahrscheinlich die falschen Fächer in der Schule gewählt. Ich hatte Französisch und kein Latein.
Okay, ja.
Die Theatergruppe Überhall führt dir das Stück auf. Du bist selber Mitglied bei Überhall und spielst auch im Stück mit. Wie ist es so, gleichzeitig das Stück geschrieben zu haben und dann eine Rolle zu übernehmen?
Also das Stück kommt in die Hände der Theatergruppe und dann fängt die Theatergruppe dran an zu arbeiten. Und da kommt man durchaus an Punkte, die für einen Autor relativ schmerzlich sind, weil bestimmte Sachen dann eben nicht übernommen werden, rausfliegen oder in einer Art und Weise verändert werden, wie sich vielleicht auch die Charakteristik verändert. Das hat zum Beispiel Cassandra betroffen. In meinem Ursprungsentwurf war Cassandra jemand, die durchaus das Publikum beschimpft hat, die frech geworden ist. Das wollten die Theaterkollegen gar nicht sehen. Und dann hat man eben Passagen umgeschrieben und sie hält jetzt eine viel größere Distanz und spricht das Publikum nicht direkt an. Also wenn eine Art von Betroffenheit entsteht, dann durch das, was man sieht, aber ohne eine direkte Ansprache. Und dieser Transformationsprozess des Stückes führt dich natürlich als Autor dann viel stärker rein in die Rolle des Schauspielers. Und wir arbeiten unter einer professionellen Regie, die auch noch Einfluss nimmt auf die Art und Weise der Darstellung oder auch auf Formulierungen und sowas. Also das Stück, wir haben jetzt im Moment die 9. Fassung von diesem Stück. Ja. Und es ist um erhebliche Seiten geschrumpft, weil es auch spielbar sein muss. Wir sind ja Amateure, das heißt alle noch in irgendeiner anderen Form am Leben als fürs Theater. Und es muss einfach machbar bleiben. Das heißt, Textpassagen, die sehr anspruchsvoll sind oder die über lange Passagen gehen, die fordern sie unheimlich viel vom Schauspieler. Und B, auch vom Publikum, das heißt, es muss auch wirklich sitzen. Ja, sonst langweilen sich die Leute, wenn da einer anfängt, 5 Minuten lang zu reden. Und solche Passagen sind dann relativ viele rausgeflogen, aber am Ende, glaube ich, zum Vorteil des Stücks, es ist jetzt 1 Stunde lang, das ist also gut auszuhalten für ein Theaterstück. Und es ist so pointiert, dass eigentlich zu keinem Zeitpunkt da irgendein Moment der Langeweile aufkommt oder so. Ja.
Stichwort 9. Fassung, hast du da einen Vergleich? Ich habe überhaupt kein Verhältnis dazu, wie viele Fassungen werden normalerweise, durch wie viele Fassungen geht man normalerweise oder gibt es da irgendwie so einen Richtwert?
Nee, da gibt es keinen Richtwert, aber der Autor gibt ja normalerweise sein Werk rein und dann übernimmt irgendjemand ein Theater oder auch eine Regie oder sowas und fängt an, mit dem Stück zu arbeiten. Und dabei wird durchaus normal eingegriffen in Text und Form. Aber da ist ja der Autor dann in der Regel nicht dabei. Also das gibt es schon auch, diese Art von Kooperation, aber die Regie hat da eine relativ große Hoheit. Wenn der Grundcharakter des Stücks erhalten ist, dann kann auch der Titel des Stücks weiterhin verwendet werden, obwohl es in vieler Hinsicht verändert wurde. Also klassische Texte von Schiller oder sowas findet man auch in der heutigen Sprache. Also da ist der Einfluss schon relativ stark, muss man sagen. Ja, da ist dann diese 300 Jahre alte Eleganz ist dann irgendwo anders. Ja.
Jetzt, ich habe hier noch auf meinem Fragenzettel stehen, ob du eine Lieblingsstelle oder ein Lieblingszitat im Theaterstück hast. Muss ich jetzt fragen, ob das in deiner ursprünglichen Version war oder in der, die dann am Wochenende tatsächlich auch gespielt wird?
Also, es ist schon so, dass die markanten Passagen, also das, was sozusagen die Eleganz oder die Treffsicherheit der Worte ausmacht, das ist weitgehend bestehen geblieben. Und ich habe 2 Rollen übernehmen können oder übernehmen dürfen, die ich auch beide sehr gern mag. Und auch aus denen würden sich sozusagen meine Lieblingszitate finden.
Kannst du das irgendwie genauer beschreiben oder beziehungsweise auf was müssen dann die Zuschauer oder Besucher im Theater achten, wenn sie dann am Wochenende tatsächlich kommen? Ich weiß nicht, kannst du deinen Text auswendig?
Ja.
Kannst du dann ein Zitat daraus kurz geben?
Okay.
Das wäre vielleicht noch so ein...
Moment. Die Weiber leisten Großes doch in jedem Stande, gebären sie doch alles Volk. Doch ist die Zartheit ihrer Gedanken und ihr Fleisch dazu geneigt, des Mannes kraftvolle Hand zu schwächen. Also diese Kriegstreiberei, Krieg geht immer auch auf Kosten der Frauen. Also es ist eine der ersten Opfer sind Frauen. Sodass in dieser ersten Szene, in der ein Kriegstreiber den König von Troja eben überzeugt, Krieg zu führen, da spielt natürlich die Rolle der Frauen auch eine große Rolle. Das war so, wie das in den homerischen Texten nachzulesen ist, war das eine relativ egalitäre Gesellschaft, Troja. Mit dem Einkehr des Krieges, immerhin ein 10-jähriger Krieg, war die Rollen der Frauen im Rat und später eben auch in ihrer leiblichen Existenz eigentlich zerstört worden. Sodass das auch in diesem Stück eben eine wesentliche Rolle spielt. Was passiert eigentlich mit, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pathetisch, mit der Weisheit der Frauen? Ja, die wird zurückgewiesen und der nächste Schritt ist eigentlich, dass die Frauen zu Opfern werden.
Ich bin jetzt eigentlich am Ende vom Interview, aber das ist irgendwie jetzt so ein negatives Ende. Hast du noch irgendwas, was du zu dem Stück sagen willst oder generell zu den Veranstaltungen am Wochenende? Vielleicht nochmal zur Erinnerung, Samstag 20 Uhr, Sonntag 11 Uhr im Theatersaal im Alten Schlachthaus in Schwäbisch Hall. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Also die Szenen sind so gefasst, dass sie durchaus auch lustig sind. Also es kommt immer wieder zu Pikanterien, die dann das Zwerchfell kitzeln, auf jeden Fall. Also es ist natürlich ein relativ schweres Thema, die Idee, dass jemand die Wahrheit kennt, sie auch ausspricht und nicht gehört wird, ist ein tragisches Thema an sich. Also könnte man sagen, das Stück hat ein starkes Element an Tragik, aber die Art, wie wir es darstellen, ist unbedingt so, dass man auch erheitert aus dem Stück gehen kann. Und man wird sich vermutlich an die heiteren Szenen erinnern, weil mit sich selber konfrontiert zu werden, führt ja oft dazu, dass man nicht so lange verharrt in dieser Stimmung.
Dann danke, Johann Groß, dass du hier warst, um uns dein Stück ein bisschen näher zu bringen.
Vielen Dank, Robert.